Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. 11. Teil.
Kapitel 28. Karowjews und Begimots letzte Streiche. Gab es diese Gestalten wirklich? Oder hatten die Einwohner des verfluchten Hauses in der Gartenstraße nur Angstvisionen? Schwer zu sagen. Und wenn es sie gab, weiß niemand, wohin sie danach verschwanden. Auch wo sie sich trennten, bleibt uns verborgen. Doch schon eine Viertelstunde später stand vor der Spiegeltür des Taksin am Smolenski-Markt ein länglicher Herr, gekleidet in einen karierten Anzug, und bei ihm ein üppiger schwarzer Kater. Sich mit Geschick durch die Menge schlängelnd, öffnete er die Tür zum Geschäft, als ihm ein kleiner, hagerer und vor allem hochgradig feindseliger Portier den Weg kreuzte.
Kater müssen draußen bleiben.
Entschuldigen Sie?
Der Lulatsch tat schwerhörig und hielt sich die knorrige Hand ans Ohr.
Wie sagten Sie Kater? Wo sehen Sie denn Kater?
Der Portier stutzte, und aus gutem Grund. Der rundliche Kerl in der zerrissenen Schiebermütze, der hinter dem Langen zum Vorschein kam und sich anschickte, ins Geschäft zu gelangen, war mitnichten ein Kater.
Obgleich seine Fresse ganz schön katzenhaft wirkte.
In der Hand trug der Dicke einen Spirituskocher.
Nur mit Devisen.
Verehrtester, woher wollen Sie denn wissen, dass ich keine besitze?
Der Karierte schnatterte und sein Auge blitzte im zersprungenen Zwicker.
Ich beschwere mich bei Ihrem Vorgesetzten und erzähle ihm von Ihnen so mancherlei, wonach Sie, fürchte ich, diesen Posten zwischen den glänzenden Spiegeltüren in 0,nix wieder räumen müssen.
Von hinten drängte aufgebrachtes Volk. Der Portier sah das kuriose Pärchen noch einmal skeptisch und hasserfüllt an, wich endlich zur Seite und unsere Freunde Karowjew und Begimot traten ein.
Schönes Geschäft, muss schon sagen. Sehr schönes Geschäft.
Alle an den Theken stehenden Kunden wandten ihre Köpfe und betrachteten den Sprecher mit einigem Staunen, obwohl er tatsächlich genug Gründe hatte, begeistert zu sein. Hunderte Ballen Kattun jeglicher Couleur stauten sich in den Regalfächern. Berge von Chiffon, Frackwolle und Chintz, weite Fluchten aus Schuhkartons. Und mehrere Fräuleins auf niedrigen Hockern saßen und hatten den rechten Fuß im alten und abgelaufenen Pumps stecken, den linken dagegen in einem neuen glänzenden Schiffchen, mit welchem sie voller Sorge den Teppich zerstampften. Irgendwo innen hinter der Ecke spielten und sangen Grammophonplatten. Aber an all diesen Reizen vorbei zogen Karowjew und Begimot geradewegs dorthin, wo die gastronomische und die konditorische Abteilung aufeinanderprallten. Ein niedriger, völlig quadratischer Mensch. So glatt rasiert, dass die Haut bläulich schimmerte. Hornbrille, nagelneuer Hut, überhaupt nicht zerbeult und das Band ohne Flecken. Fliederfarbener Mantel, rotbraune Lederhandschuhe. Er stand an der Theke und gab befehlende Laute von sich. Ein Verkäufer im sauberen weißen Kittel und blauen Mützchen bediente den Fliederfarbenen. Mit einem äußerst scharfen Messer, ähnlich jenem, das Levi Matthäus gestohlen hatte, nahm er dem fetten, weinenden Lachs seine schlangenhaft schillernde Haut ab.
Und? Was taugt? Karoshi?
Na, vom Feinsten, erwiderte der Verkäufer und stocherte mit dem Messer kokettierend unter der Haut des Lachses herum.
Na, was denn sonst?
Was taugt gut? Nix taugt nix gut.
Da traten unsere Bekannten ein wenig beiseite, fort von dem Ausländer und seinem Lachs an den Rand der Konditorei.
Es heißt heute nicht.
Karowjew wandte sich an die junge, rotwangige Verkäuferin, die ihn jedoch keiner Antwort würdigte.
Was verlangen Sie für die Mandarinen?
30 Kopeken das Kilo.
Ui, seufzte der andere. Tja, noch eine Weile dachte er nach und lud anschließend seinen Kumpel ein.
Na dann, lass es dir schmecken, Begemot.
Der Dicke tat seinen Spirituskocher unter den Arm, bemächtigte sich sogleich der obersten Mandarine aus der Pyramide, verschlang sie auf der Stelle.
Ja, sind Sie denn völlig übergeschnappt?
Die Verkäuferin schrie und ihre Wänglein verloren an Farbe.
Den Bon! Her mit dem Kassenbon!
Begemott vertilgte in der Zwischenzeit die dritte Mandarine, griff mit der Pfote an die ausgeklügelte Konstruktion aus Schokoladentafeln, zupfte eine heraus, die unterste, weshalb alles logischerweise zusammenbrach, und fraß sie mit dem Silberpapierchen.
Pawlosibowitsch! Pawlosibowitsch!
Völlig gelb geworden, schrie die Verkäuferin wehleidig durch das ganze Geschäft.
Pawlosibowitsch!
Auf diesen Schrei hin strömte das Publikum aus der Cartoon-Abteilung herbei, während Begemott von den zarten Versuchungen der Konditoren etwas Abstand nahm. Stattdessen grapschte er in das Fass mit der Aufschrift Kertscher Feinschmecker-Hering, zog ein paar Exemplare hervor, verspeiste sie und spuckte die Schwänze aus.
Pawlosibowitsch!
Noch einmal ertönte der Verzweiflungsschrei an der Süßwarentheke.
Ja, siehst du denn nicht, was du anstellst, Mistkerl?
Da rannte Pawel Josifowitsch bereits eiligst zum Ort des Geschehens.
Ein respektheischender Herr, sauber, weißer Chirurgenkittel, ein Bleistift in der oberen Tasche und der bewies Erfahrung. Schon der dritte Heringsschwanz im Maul? Bestens.
Situation erfasst, klarer Fall. Keine weiteren Diskussionen mit der Schweinebande.
Die Trillerpfeife!
Aus den Spiegeltüren stürzte der Portier zur Ecke vom Smalensky und pfiff furchteinflößend. Das Publikum begann, die Flegel zu umstellen. Doch Karowjew nahm sich der Sache an.
Leute, ja, hallo, 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 wo führt denn das alles noch hin? Wird man doch wohl noch fragen dürfen. Arm wie eine Kirchenmaus.
Er gab noch eine Prise Tremolo dazu und zeigte auf Begemott, der augenblicklich eine weinerliche Fratze aufsetzte.
Arm wie eine Kirchenmaus, der Mann! Man locht Tag und Nacht an Spirituskochern. So einer hat doch auch einmal ein Loch im Bauch. Und wo soll der bitte schön Devisen herkriegen?
Worauf Pawel Josifowitsch, sonst ruhig und gefasst, verärgert ausrief,
das kannst du dir abschmecken.
Und in die Ferne winkte, diesmal ungehalten.
Und was ist mit dem? Der darf das, wie?
Karowjew meinte den fliederfarbenen Dicken, was dessen Gesicht in derselben Sekunde in höchste Alarmbereitschaft versetzte.
Wer ist der? Wo kommt der überhaupt her? Ha? Wieso? Also, als hätten wir den hier vermisst. Ha? Haben wir den etwa hergebeten? Na klar doch. Da läuft der glatt herum in Festklamotten, in Lila. Stopft sich voll mit Lachs. Der strotzt doch nur so vor lauter Devisen. Und unser Eins war's? Also, mir tut das weh. Von Herzen weh. Da geschah ein Wunder. Ein schüchterner kleiner Opa, ärmlich, doch gepflegt, der sich an der Süßwarentheke gerade 3 Mandeltörtchen kaufte, war mit einem Mal wie verwandelt. Der lief scharlachrot an, schleuderte die eingewickelten Törtchen zu Boden und schrie mit dünner, kindlicher Stimme: Bravo!
Er schnappte sich ein Tablett, fegte die von Begemott übrig gelassenen Trümmer des Schoko-Eiffelturms weg, schwenkte es, stieß mit der linken dem Ausländer den Hut vom Kopf, während die rechte ihm flach das Tablett auf die Glatze schmetterte. Es ertönte das Geräusch von Blechplatten, wenn Arbeiter sie vom Lastwagen schmeißen. Der Dicke erblasste, kippte nach hinten und landete mit dem Gesäß im Heringsfässchen, woraus eine Fontäne aus Salzlake spritzte.
Da geschah auch gleich noch Wunder Nummer 2. Der Fliederfarbene im Heringsfäßchen rief auf Russisch, ohne jeden Akzent, »Die bringen mich um!« »Hilfe!«
»Miliz! Hilfe, die Banditen, die bringen mich um!«
Offenbar wurde der Mann unter Schockeinwirkung spontan der ihm unbekannten Sprache mächtig. Jetzt verstummte die Pfeife des Portiers, und im Tumult der erregten Kundschaft funkelten, immer näher kommend, 2 Milizhelme. Doch wie man Bänke im Schwitzbad mit Wasser besprengt, übergoss der hinterfotzige Begemott die Süßwarentheke mit Benzin aus dem Kocher, das sich von selbst entzündete. Die Flamme schoss aufwärts, kroch über die Stände und fraß unterwegs die dekorativen Papierbänder an den Körben mit Früchten auf. Es klirrten und schepperten die Glasscheiben der Spiegeltüren im Eingangsbereich, herausgedrückt von den flüchtenden Menschen. Die beiden Schurken aber, Karowjew und der verfressene Begemott, waren mit einem Mal unauffindbar.
Augenzeugen, die den Beginn des Brands im Torxin am Smolensky miterlebt hatten, berichteten später, die beiden Rüpel seien nach oben unter die Decke geschwebt und dort geplatzt wie zwei Spielzeugballons. Dass es sich wirklich wie beschrieben zutrug, ist verständlicherweise sehr unwahrscheinlich.
Doch was wir nicht wissen, wissen wir nicht. Wir wissen nur eins. 10 Minuten danach befanden sich Begemot und Karowjew bereits auf dem Bürgersteig des Boulevards, exakt vor dem Haus der Gribajedowschen Tante.
Karoshi?
Karoshi, люблю. Плохой? Нет.
Was auch gut. Nix taugt, nix gut.
Nix gut. Karoshi?
Ist gut.
Was taugt gut?
Karoshi? Gut.
Nix taugt, nix gut.
Nix taugt, nix gut. Was denn sonst?
Kokshi!
Da schau her, das Schriftstellerhaus.
Karowjew wandte sich dem Gitter zu.
Weißt du, Begemot, ich höre viel Lobenswertes und Schmeichelhaftes über dieses Haus. Mein Freund, achte einmal auf dieses Haus. Ja, es beglückt mich überaus zu wissen, da unter diesem Dach verbirgt sich und reift allmählich heran eine Unzahl von Talenten. In diesem Haus gedeiht der künftige Autor des Faust, des Don Quixote oder sogar, ich will verdammt sein, der toten Seelen.
Apropos, erkundigte sich Begemot, der seinen runden Kopf durch das Gitter schob.
Was machen die denn da auf der Veranda? Ja,
sie geruhen zu speisen. Es sei hinzugefügt, mein lieber Freund, die Restauration hier ist sehr zu empfehlen und nicht einmal teuer. Indessen wünsche ich, wie jeder Tourist vor einer noch ausstehenden Reise, ein großes, kühles Glas Bier zu trinken.
Und ich erst, erwiderte Begemot, und die Mistkerle marschierten auf dem Asphaltweg unter den Linden, geradewegs zur Veranda des Restaurants, das nichts Böses ahnte. Ein blasses und gelangweiltes Fräulein in weißen Söckchen und ebensolchem Barett mit Zipfel saß auf einem Wiener Stuhl an der Ecke der Veranda, wo das Grün des Gitterwerks einen Durchgang bot. Vor ihr, auf einem einfachen Küchentisch, lag so etwas wie ein dickes Geschäftsbuch, worin das Fräulein, weiß Gott warum, alle Restaurantbesucher verzeichnete. Und von eben diesem Fräulein wurden Karowjew und Begemot aufgehalten.
Ihre Ausweise?
Sie musterte verwundert Karowjews Zwicker und Begemots Kocher, sowie den zerrissenen Ärmel des Letzteren.
Bitte tausendmal um Vergebung, aber was meinen Sie mit Ausweisen?
Sie sind Schriftsteller?
Worauf Sie sich verlassen können.
Ihre Ausweise?
Schatzerl, begann Karowjew zärtlich.
Ich bin nicht Ihr Schatzerl.
Oh, das schmerzt. Na schön, wenn Sie es vorziehen, nicht mein Schatzerl zu sein, was ehrlich gesagt ganz hinreißend wäre, dann seien Sie es halt nicht. Doch ich bitte Sie, um zu wissen, dass Dostojewski ein Schriftsteller ist, würden Sie den auch nach seinem Ausweis fragen? Nehmen Sie doch 5 x-beliebige Seiten aus einem x-beliebigen Roman von dem. Und schon erkennen Sie auch ohne jeden Ausweis, dass Sie einen Schriftsteller vor sich haben. Ich vermute, der hatte nicht einmal einen solchen Ausweis. Was meinst du?
Er wandte sich an Begemot.
Ich könnte glatt wetten, er hatte keinen.
Der andere stellte den Kocher auf dem Tisch neben dem Buch ab und wischte sich den Schweiß von der rußigen Stirn.
Sie sind nicht Dostojewski.
Karowjew hatte das Fräulein ein wenig dusselig gemacht.
Ja, wer weiß, wer weiß.
Dostojewski ist tot.
Das Fräulein sagte es zwar, doch klang es irgendwie unsicher.
Ich protestiere. Dostojewski ist und bleibt unsterblich.
Ihre Ausweise, wenn ich bitten darf, beharrte das Fräulein.
Jetzt wird's aber schon ein bisschen spaßig. Ein Schriftsteller wird nicht an seinem Ausweis gemessen, sondern an dem, was der so schreibt. Woher wollen Sie zum Bleistift wissen, was da alles in meinem Kopf drinsteckt? Oder in dem Kopf dort?
Er zeigte auf den von Begemot, der sofort die Schiebermütze abnahm. So ließ sich sein Kopf quasi besser studieren.
Bitte einmal Platz zu machen.
Karowjew und Begemot rückten zur Seite. Und ein Schriftsteller schritt vorbei. Grauer Anzug, ohne Krawatte, weißes Sommerhemd, dessen Kragen breit über den Kragen des Anzugs geschlagen war. Unter den Arm geklemmt eine Zeitung. Der Autor nickte dem Fräulein zu, kreuzte im Buch, das ihm gereicht wurde, ungesehen etwas an und betrat die Veranda.
»Ach, wir sind es nicht. Nicht wir, sondern er, der jenes kühle Glas mit Bier bekommt, von dem wir rastlose Wanderer träumten. Unsere Lage ist traurig und prekär. Und ich habe auch keine Ahnung, was da zu tun sei.«
Begemott zuckte verbittert die Achseln und zog die Schiebermütze über den runden Kopf, der mit dichtem Haar bewachsen war, das stark dem Fell eines Katers glich. Und in diesem Moment erklang eine leise, aber herrische Stimme über dem Fräulein.
»Lassen Sie die beiden herein, Sofia Pawlowna.«
Das Fräulein mit dem Buch war verblüfft. Im Grün des Gitterwerks zeigte sich die weiße Frackbrust und der keilförmige Bart des Filibusters. Er sah diese dubiosen Landstreicher nicht nur freundlich an, sondern machte ihnen gegenüber sogar noch Willkommensgesten. Archibald Archibaldowitschs Autorität war im Restaurant, das er leitete, eine Sache von spürbarem Gewicht, weshalb Sofia Pawlowna sofort gehorchte.
»Wie ist Ihr Name?«
»Panajew.«
Das Fräulein notierte sich diesen Namen und warf Begemott einen fragenden Blick zu.
»Skabitschewski.«
Sofia Pawlowna notierte sich auch diesen Namen und reichte den Besuchern das Buch zum Unterschreiben. Karowjew kritzelte neben dem Eintrag »Panajew« Skabitschewski hinein, während Begemott neben Skabitschewski Panajew schrieb. Sofia Pawlowna kam aus dem Staunen nicht heraus, denn Archibald Archibaldowitsch lächelte unterwürfig und führte seine Gäste zum allerbesten Tisch im gegenüberliegenden Teil der Veranda, weil es dort besonders schattig war, zum Tisch, an dem die Sonne in einer Ritze des grünen Gitterwerks heiter tanzte. Sofia Pawlowna aber blinzelte vor lauter Verwunderung, als sie die seltsamen Unterschriften der unverhofften Ankömmlinge sah und selbige noch lange studierte. Nicht minder verwundert war das Personal. Archibald Archibaldowitsch schob für Karowjew eigenhändig den Stuhl vom Tisch und bat ihn doch Platz zu nehmen. Er zwinkerte einem der Kellner zu, dem anderen flüsterte er was ins Ohr. Stracks begannen die beiden, sich dienstbeflissen um die neuen Kunden zu kümmern. Als allererstes verschwand vom Tisch die alte Decke mit den gelben Flecken, und die Luft durchknisterte, gestärkt und gebügelt, eine andere, schneeweiß wie ein Beduinenbonus. Während Archibald Archibaldowitsch sich bereits zu Karowjews Ohrmuschel herabbeugte und leise, doch inbrünstig raunte:
»Was darf's sein?« »Also meine ganz persönliche Empfehlung, der Stör. Etwas ganz, ganz Exquisites. War ursprünglich für den Architektenkongress bestimmt.«
»Bringen Sie uns neue...«
»Konnte ihn noch rechtzeitig abfangen.«
»Was Kleines,
Karowjew mute wohlwollend und machte es sich auf dem Stuhl bequem.
»Natürlich, schon verstanden.«
Archibald Archibaldowitsch schloss bedeutungsschwer die Augen. Als die Kellner sahen, auf welche Weise die mehr als zweifelhaften Besucher vom Restaurantchef höchst selbst hofiert wurden, legten sie alle Bedenken ab und packten die Sache mit dem nötigen Ernst an. Einer von ihnen gab Begemott Feuer, sobald dieser aus seiner Tasche eine Kippe zog und sie in den Mundwinkel schob. Ein anderer brachte in Windeseile ein Tablett mit singendem grünem Glas und baute sogleich neben dem Besteck eine Reihe von Trinkgefäßen auf, kleine Stamper, Weinkelche und jene fein geschliffenen Pokale, aus denen sich hier unter der Markise so gut Mineralwasser trinken lässt. Oder besser vorausgreifend gesagt, unter der Markise trinken ließ, hier auf der unvergesslichen Veranda des Griboyedow-Hauses.
Haselhuhnfilets gefällig?
Archibald Archibaldowitsch schnurrte musikalisch. Der Gast im gesprungenen Zwicker stimmte dem Captain der Brick in allem zu, betrachtete ihn ausgesprochen freundlich durch das unbrauchbar gewordene Glas. Der am Nachbartischchen speisende Belletrist Petrakow Monotonow, nebst seiner Gattin, die gerade ihre Schweine-Eskalops verzehrte, bemerkte mit der für alle Schriftsteller charakteristischen Beobachtungsgabe Archibald Archibaldowitschs Servilität und war also wirklich beeindruckt. Während seine Gattin, eine höchst respektable Person, deswegen auf Karowjew geradezu vor Eifersucht brannte und mit dem Dessertlöffel klopfte. Ja, warum dauert das bloß so lange?
Wo bleibt unser Eis? Was ist denn los?
Doch Archibald Archibaldowitsch bedachte Madame Petrakowa mit dem bezauberndsten Lächeln der Welt und schickte ihr einen seiner Kellner vorbei, wich aber selbst keinen Fingerbreit von den beiden Gästen ab.
Archibald Archibaldowitsch, ein kluges Kerlchen. Und was die Beobachtungsgabe angeht, gar nicht einmal schlechter als die ganzen Schriftsteller hier.
Archibald Archibaldowitsch weiß nämlich alles. Das mit dem Auftritt im Varieté. Wie auch die ganzen übrigen Geschichten, die sich so zugetragen haben. Und im Gegensatz zu all den anderen behält er die Details hübsch im Hinterkopf. Wie etwa der Kater und ein Karierter. Archibald Archibaldowitsch, der sieht doch gleich, wes Baumes Frucht er da vor sich hat.
Wozu unnötiger Ärger, Sophia Pawlowna? Die ist vielleicht eine. Diesen Typen einfach den Weg versperren. Aber was soll's? So ist die nun mal.
Petrakowa stocherte mit dem Löffel hochnäsig im zerlaufenen Eis und warf höchst unzufriedene Blicke zum Nachbartisch, der sich auf schier magische Weise mit köstlichen Gerichten füllte.
Und das alles für solche armseligen Kasper?
Schon ragten blitzeblank gewaschene Salatblätter aus einer Vase mit frischem Kaviar.
Und ruckzuck erscheint an den Tisch geschoben sofort ein Rollwagen mit beschlagenem Silberkübel.
Erst als es so war, wie es sich gehört, erst als auf den Händen der Kellner eine Pfanne herbeigeflogen kam, unter deren Deckel irgendetwas mürrisch brummte, erlaubte sich Archibald Archibaldowitsch, die rätselhaften Besucher allein zu lassen. Und selbst das nur, nachdem er ihnen zuvor zugeflüstert hatte, wenn die Herren gestatten.
Bin gleich zurück, sofort. Muss nur noch einmal persönlich die Filets überwachen.
Archibald Archibaldowitsch sauste vom Tisch fort und verschwand in einem Innengang des Restaurants. Jemand, der ihn heimlich beobachtet hätte, fände seine Handlungen gewiss suspekt. Nun, der Chef ging nicht in die Küche, um einmal persönlich die Filets zu überwachen, sondern er ging in die Vorratskammer. Er machte sie auf mit dem eigenen Schlüssel, schloss sich dort ein, entnahm der Eistruhe zwei stattliche Störe, ganz, ganz vorsichtig, um sich nicht die Manschetten zu bekleckern, packte den Fang in Zeitungspapier, band behutsam eine Schnur drumherum, tat alles beiseite, schritt in den Nebenraum. Gut. Sein mit Seide gefütterter Sommermantel sowie der Hut lagen griffbereit da. Erst danach begab er sich in die Küche, wo der Koch voller Sorgfalt die den zwei Gästen zugesagten Filets zubereitete. Im Übrigen, Archibald Archibaldowitschs Handlungen waren keineswegs suspekt oder seltsam, es sei denn rein oberflächlich betrachtet. Archibald Archibaldowitschs Handlungen resultierten logisch aus allem Vorherigen. Der Chef des Gribajedowschen Restaurants besaß einen phänomenalen Riecher. Dies und das ist zuvor geschehen, also wird das Essen der beiden Besucher zwar üppig und prächtig ausfallen, aber gewiss nicht von Dauer sein. Jawohl. Der alte Jagdinstinkt hat den einstigen Filibuster auch jetzt nicht verlassen. Als Karowjew und Begemot zum zweiten Mal mit dem schönen, gekühlten, doppelt gefilterten Moskauer Wodka anstießen, erschien auf der Veranda, verschwitzt und erregt, der Korrespondent Boba Kandalupski, in ganz Moskau für sein Imbildsein berüchtigt, und setzte sich sogleich zu den Petrakows. Er legte die geschwollene Mappe auf den Tisch, schob seine Lippen in Petrakows Ohr und murmelte etwas zutiefst Verlockendes. Von Neugier vergehend brachte nun auch Madame Petrakowa ihre Ohrmuschel an Bobas wulstige, schmalzige Lippen. Und dieser flüsterte und flüsterte drauf los, sich hie und da verstohlen umsehend. Einige unzusammenhängende Wörter kamen etwas klarer heraus.
»Ehrlich, ehrlich, auf der Gartenstraße.«
Boba senkte noch mehr die Stimme.
Selbst die Kugeln können denen nichts. Die Kugeln. Benzin. Es brennt. Und die Kugeln.
Also meiner Meinung nach gehören die Klatschmäuler, die solche Peinlichkeiten verbreiten, allesamt zur Verantwortung gezogen.
Madame Petrakova tönte etwas lauter, als Boba lieb war, in Kontralto.
Und keine Sorge, das werden sie auch früher oder später. Schauermärchen. Geradezu empörend.
Schauermärchen? Antonia Porfirjevna.
Boba war gekränkt vom Misstrauen, das die Schriftstellergattin ihm entgegenbrachte.
Wenn ich's Ihnen doch sage, selbst die Kugeln, und jetzt brennt's auch noch, die sind durch die Luft. Die sind durch die Luft.
Boba zischelte, während die Protagonisten des Berichts gleich nebenan saßen und sein Gezwitscher sichtlich genossen. Doch ihr Genuss nahm ein jähes Ende. Aus dem Innengang des Restaurants zeigten sich und schritten rasch zur Veranda drei eng umgürtete Männer.
Keine Bewegung!
In Stiefelgamaschen und mit Revolvern bestückt.
Keine Bewegung!
Und schon ballerten sie auf die Köpfe von Begimot und Karowjew los.
Die beiden Beschossenen lösten sich, wie es schien, in Luft auf. Und aus dem Spirituskocher sprühte ein Schwall gegen die Markise. Ein loderndes Feuer mit rußschwarzen Rändern begann sich, nach allen Richtungen hin auf dem Stoff auszubreiten. Die Flamme stieg bis zum Griboyedow-Dach. Die Papiere, die sich auf dem Fensterbrett der Redaktion im ersten Stock stapelten, fingen blitzartig Feuer, danach die Gardine, und nun brach die heimlich angefachte Glut, dröhnend und in brausenden Säulen, ins Innere des Hauses. Einige Augenblicke später rannten nach abgebrochener Mahlzeit Autoren, Kellner, Sofia Pawlowna, Boba Kandalupski, Madame Petrakova und Petrakow über die asphaltierten Wege zum gusseisernen Gitter des Boulevards.
Mit weiser Voraussicht, ohne Hetze und Eile, trat durch den Seitenausgang ins Freie und ragte dort, wie ein Kapitän, der die Brigg als letzter zu verlassen hat, seelenruhig Archibald Archibaldowitsch. In seinem leichten, mit Seide gefütterten Sommermantel. Unter dem Arm die beiden Bretter von Stören. Kapitel 29. Das Schicksal der Helden ist besiegelt. Es war die Stunde des Sonnenuntergangs, hoch über der Stadt. Auf der Steinterrasse des fast 150 Jahre alten und wohl schönsten Hauses in Moskau befanden sich zwei, Voland und Asaselo. Voland saß auf einem Klapphocker, gekleidet in seine schwarze Soutane. Den langen und breiten Degen ließ er senkrecht im Sprung einer Fliese stecken. Das ergab eine Sonnenuhr. Der Schatten des Degens wuchs langsam und stetig, erreichte nun Satans schwarzen Schuh. Das spitze Kinn auf die Faust gelegt, den einen Fuß unter sich gezogen, den Leib gekrümmt, sah Voland die unermessliche Fülle von Palais, gewaltigen Bauten und kleinen, dem Abriss geweihten Hütten. Asaselo war wie Voland in Schwarz gekleidet, stand in der Nähe seines Gebieters und schaute wie dieser in die Weite.
Eine interessante Stadt, nicht wahr?
Ich bevorzuge Rom, Messire.
Ja, meine Frage des Geschmacks. Was ist das für ein Rauch da drüben am Boulevard?
Das Griboyedow brennt.
Demnach darf angenommen werden, dass die unzertrennlichen Korofjew und Begemot dort einen Besuch abgestattet haben.
Daran besteht wohl kein Zweifel, Messire.
Wieder herrschte Schweigen. Und irgendetwas veranlasste Voland, sich von der Stadt abzuwenden und seinen Blick auf den hinter ihm liegenden runden Dachturm zu lenken, aus dessen Wand jetzt ein schwarzbärtiger Mann hervortrat, im Talit, mit selbstgeflochtenen Sandalen, finster, zerlumpt und lehmverschmiert.
»Sieh an, sieh an!«
Voland betrachtete spöttisch den Ankömmling.
»Dich hätte ich am wenigsten hier erwartet.« Es ist ein Begehr, du ungebetener, aber doch vermuteter Gast.
Ich komme zu dir, du Geist des Bösen, du Herr der Schatten.
Du kommst zu mir? Und warum grüßt du mich dann nicht, o ehemaliger Steuereintreiber?
Weißt du, dem Begrüßten wünscht man ein langes Leben. Das aber wünsche ich dir keinesfalls.
Du wirst dich wohl damit abfinden müssen. Und denk nach, was dein Gutsein ohne das Böse wäre. Wie sähe die Erde aus, wenn von ihr alle Schatten spenden? Schatten entstehen durch Dinge und Menschen. Hier ist der Schatten meines Degens. Doch auch Bäume und Lebewesen werfen solche Schatten. Willst du die Erde leer fegen? Alle Bäume und jegliches Leben ausmerzen? Einzig und allein, um dich am nackten Licht zu weiden? Du Narr.
Alter Sophist, ich werde mich gewiss nicht mit dir anlegen.
Also was willst du von mir?
Er schickt mich her.
Um mir was auszurichten, Knecht?
Ich bin kein Knecht. Ich bin sein Jünger.
Und weiter?
Er hat das Werk des Meisters gelesen und bittet dich, du mögest den Meister zu dir nehmen und ihn entlohnen. Mit der Ruhe.
Was ist denn mit euch? Nehmt ihr ihn doch auf. In euer Licht.
Er hat kein Licht verdient. Aber Ruhe.
Richte aus, es soll geschehen.
Er bittet auch noch, ihr möget jene mitnehmen, die ihn liebt und die für ihn gelitten hat.
Was täten wir ohne deinen Ratschlag? Und nun weg! Fort mit dir! Asaselo, flieg zu ihnen und füge alles.
Asaselo verschwand. Doch auf den Fliesen hörte man laute Schritte, lebhafte Stimmen. Karoviev und Begemot.
Ein Hoch!
Ein Hoch auf Messier!
Und Begemot schwenkte einen Salm in der Luft.
Messier, ich schwöre es. Ich bemühte mich heldenhaft, alles zu retten, was zu retten war. Doch mehr konnte ich den Flammen nicht abbringen. Wir sitzen ganz friedlich, tun nichts Böses, nehmen was zu uns.
Als auf einmal, bang, bang, Schüsse. Besinnungslos vor Angst stürzen er und ich Richtung Boulevard.
Doch das Pflichtgefühl siegt über unseren schmählichen Kleinmut und wir kehren um.
Ach, ihr seid umgekehrt, schmunzelte Woland.
Na, dann ist das Haus jetzt ein Häuflein Asche, oder?
Ist es, bestätigte Karoviev verbittert.
Ein Häuflein Asche? Ich hab den Feuerwehrleuten geholfen, Messier.
Na, dann wird man ein neues Gebäude errichten müssen.
Wird man wohl, Messier, antwortete Karoviev.
Möge es besser sein als das alte.
Jedenfalls, jetzt sind wir zurück, Messier, und warten auf weitere Anweisungen.
Im Augenblick gibt's keine Anweisungen. Ihr könnt euch ausruhen. Ein Sturm zieht auf. Der letzte Sturm. Er wird alles zu Ende bringen, was noch zu Ende gebracht werden muss. Und dann machen wir uns auf die Reise.
Woland erhob sich vom Hocker, trat an die Brüstung. Das ist gut, Messier, sagten die beiden Clowns. Und weg waren sie, hinter der runden Kuppel, dort in der Mitte der Terrasse. Der Sturm, von dem Woland gesprochen hatte, sammelte sich bereits am Horizont. Eine schwarze Wolke stieg auf im Westen, schnitt erst die Hälfte der Sonne ab und bedeckte sie dann vollkommen. Oben wurde es frisch. Eine Weile später kam das Dunkel. Dieses Dunkel, das vom Westen her schlich, überzog nun die gewaltige Stadt. Schon verschwanden die Brücken und die Paläste. Alles verschwand wie nie gewesen. Den gesamten Himmel durchfuhr jetzt ein einzelner Feuerfaden. Die Stadt erbebte von einem Schlag, dann von einem zweiten. Der Sturm begann und verhüllte Woland mit seinem Düster.
Глава 29, Kapitel 29.
Какой интересный город, не правда ли?
Interessante Stadt, oder?
Monsieur, мне больше нравится Рим.
Rom finde ich besser. Monsieur, мне больше нравится Рим.
Да, это дело вкуса, ответил Воланд.
А was ist das für ein Qualm da?
От чего это дым там на бульваре?
Das Griboedov brennt.
О, это горит Грибоедов?
Коровьев и бегемот. Oder?
В этом нет никакого сомнения, мессир.
Kein Zweifel. Коровьев и бегемот.
Kapitel 30. Es wird Zeit. Es war die Stunde des Sonnenuntergangs, gerade als oben auf der Terrasse Levi Matthäus vor Voland erschien. Das Kellerfenster stand offen und gewährte von außen betrachtet ein kurioses Bild. Margarita trug den schwarzen Umhang, direkt über ihren nackten Körper gestreift, der Meister in seiner Krankenhauswäsche. Auch der Zustand des Zimmers war kurios. Es herrschte ein heilloses Durcheinander, auf dem Teppich lauter Manuskriptseiten. Genau dasselbe auf dem Sofa. Der runde Tisch jedoch war gedeckt. Eine Mahlzeit, Vorspeisen, mehrere Flaschen. Woher all die Getränke und Köstlichkeiten, die sich seit dem Aufwachen hier befanden? Der lange Schlaf bis zum Samstagabend hat dem Meister und seiner Gefährtin gut getan. An die gestrigen Abenteuer erinnerte nur der leise Schmerz an der linken Schläfe. Die täglich grüner und grüner blühenden Linden und Weiden vor dem Fenster verbreiteten einen Geruch von Frühling, und der sich leise erhebende Wind trug ihn bis in das Untergeschoss. »Teufel nochmal, nein«, rief plötzlich der Meister.
»Das will mir einfach nicht in den Schädel.«
Er drückte die Kippe im Aschenbecher aus und presste seinen Kopf mit beiden Händen.
»Also warte mal, du bist ein vernünftiger Mensch. Und jetzt behauptest du allen Ernstes, dass wir gestern Nacht beim Satan waren?«
Statt einer Antwort schmiss sich Margarita aufs Sofa, schlug ein Gelächter an, strampelte mit den nackten Beinen.
»Ja, ich bin glücklich, dass ich mit ihm ins Geschäft gekommen bin.«
Sie sprang herum und tanzte.
»Der Teufel bringt alles in Ordnung. Tja, mein Bester, jetzt müssen Sie wohl oder übel mit einer Hexe zusammenleben.«
Aber kaum hatte sie sich beruhigt, veränderte sich ihr Gesicht. Sie redete ernst, und während sie redete, glitt sie vom Sofa, streichelte sanft über seinen Kopf.
»Mein Bödninki, warum musstest du so leiden? Da, du hast graue Fäden im Haar und hier eine ewige Falte um den Mund, mein Liebster. Mein Einziger, mach dir jetzt keine Gedanken mehr. Alles wird gut. Und jetzt?« »Brauche ich etwas zu essen?«
In just diesem Augenblick erklang am Fenster eine näselnde Stimme.
»Friede sei mit euch!«
»Azazello? Ach, ist das schön. Du siehst, sie lassen uns nicht allein.«
Azazello verneigte sich und nahm am Tisch Platz, nachdem er in der Ecke neben dem Ofen etwas abgestellt hatte. Irgendein Bündel von dunklem Brokat. Margarita schenkte Cognac ein und Azazello leerte das Glas mit Hochgenuss. Der Meister starrte ihn unverwandt an und kniff sich heimlich in den linken Arm. Doch was änderte das? Es war kein Luftbild und verpuffte nicht. Aber wozu auch? Den Cognac trank er ja wie ein Weltmeister, so wie alle guten Menschen, in Gläsern und ohne nachzuessen.
»Nein, Margarita hat recht. Das ist wirklich ein Bote des Teufels. Hab ich doch selbst letzte Nacht Ivan Bezdomny erklärt, dass am Patriarchenteich war kein anderer als Satan. Und der hier ist nicht bloß zum Vergnügen da. Der hat einen Auftrag.«
»Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Messier lässt Sie beide grüßen und Ihnen ausrichten, er würde Sie gern zu einem kleinen Spaziergang einladen, wenn Sie mögen.«
Margarita gab dem Meister unter dem Tisch einen leichten Fußtritt.
»Ich bin die Letzte, die da Nein sagt.«
»Ist doch fabelhaft«, jubelte Azazello.
»Na, das haben wir doch gern. Zack, zack und fertig. Nicht wie beim letzten Mal im Alexandergarten.«
»Ach, hören Sie auf, Azazello. Das war richtig blöd. Ich hab selbst am liebsten zack, zack, wie aus einer Mauser geschossen, peng, peng. Also, der hier kann vielleicht schießen.«
Margarita wurde langsam beduselt, weshalb ihre Pupillen erglühten. »Ach ja, fast schon wieder vergessen«, schlug Azazello sich gegen die Stirn.
»Bin ja ganz schön durch den Wind. Hier, ein Geschenk für Sie. Ein Geschenk von Messier, eine Flasche Wein. Bitte zu beachten, es handelt sich um eben jenen Wein, welchen der Statthalter von Judäa getrunken hat. Um Vinum Falernum.«
Azazello entnahm dem fetzen schwarzen Totenbrokats einen über und über verschimmelten Krug. Man beroch den Wein, goss ein, schaute durch die Gläser zum Fenster hinaus, auf den heranrückenden Sturm und sah, wie sich alles blutrot färbte.
Hoch, lebe Voland!
Margarita hob ihr Glas.
Hoch!
Alle drei berührten den Wein mit den Lippen und tranken einen kräftigen Schluck. Und das vor dem Sturm dämmernde Licht verfinsterte sich in den Augen des Meisters. Der Atem stockte. Das Ende war nah. Er konnte noch erkennen, Margarita, hilflos und leichenfahl, streckt beide Arme nach ihm aus, lässt dann den Kopf auf die Tischplatte fallen und sackt zu Boden. »Giftmörder«, brachte er noch hervor. »Schnell das Messer packen, Assassillo treffen.« Doch die Hand glitt matt vom Wachstuch herab. Alles wurde schwarz und schwand. Er stürzte vornüber und riss sich im Sturz die Schläfe an der Kante des Pults auf. Margarita lag, das Gesicht nach unten. Und mit seinen stahlharten Fingern drehte Assassillo sie zu sich um, wie eine Puppe, betrachtete sie voll Aufmerksamkeit. Das Antlitz der Toten erhellte sich, wurde weich. Und da presste Assassillo Margaritas weiße Zähne auseinander und flößte ihr ein paar Tropfen ein. Es waren Tropfen desselben Weins, mit dem er sie zuvor vergiftet hatte. Margarita seufzte, versuchte aufzustehen.
Assassillo, was habe ich denn verbrochen, dass Sie mir so etwas antun?
Sie sah den am Boden liegenden Meister und zuckte zusammen.
Damit habe ich nicht gerechnet. Umgebracht.
Oh nein, nicht doch. Nein, er kommt gleich wieder zu sich. Warum so nervös?
Der rothaarige Dämon klang sehr handfest. Margarita sprang auf, lebendig und stark, und half dem liegenden Wein einzuflößen. Der öffnete die Augen, schaute sich düster, voll Hass um.
Giftmörder!
Ach ja, Beleidigung ist der übliche Lohn für gute Arbeit. Aber es wird Zeit. Schon rauscht der Sturm, hören Sie? Es wird dunkel. Die Rosse scharren mit den Hufen. Ach, sagt dem Keller leb wohl. Sagt schnell leb wohl.
Ah, ich verstehe, begriff der Meister und sah sich um.
Sie haben uns vergiftet. Wir sind tot. Das ist raffiniert. Das trifft sich gut. Ich habe alles verstanden.
Ach, kommen Sie, sagte Assassillo.
Margarita nennt sie einen Meister. Sie denken doch. Ergo, wie könnten sie tot sein? Ist es unbedingt nötig, um sich lebendig zu fühlen, in einem Kellerloch zu hocken? In Hemd und Krankenhaushose? Das ist doch lächerlich.
Ich habe alles verstanden, rief der Meister.
Kein Wort mehr. Sie haben tausendmal recht.
Der große Voland. Er hat es weit besser gefügt, als ich es mir jemals vorgestellt hätte. Nur der Roman. Der Roman, nimm ihn mit, ganz gleich wohin.
Nicht nötig, antwortete der Meister. Den kenne ich auswendig.
Nun dann, das Feuer. Das Feuer, mit dem alles anfing und mit dem wir jetzt alles beenden.
Feuer, schrie Margarita furchtbar.
Verbrenne Schmerz!
Und fortgeweht wurde der Vorhang. Das Fenster polterte. Am Himmel donnerte es kurz und freudevoll. Assassillo schob seine Krallenhand in den Ofen, holte ein rauchendes Holzscheit hervor und steckte das Tischtuch in Brand. Danach auf dem Sofa den Stapel alter Zeitungen, dann die Gardine und das Manuskript.
Verbrenne! Verbrenne, du früheres Leben!
Verbrenne! Verbrenne Schmerz! Verbrenne! Verbrenne Schmerz!
Das Zimmer begann bereits zu schwanken, inmitten von scharlachroten Säulen. Mit dem Rauch entwichen die drei durch die Tür, stiegen die steinernen Stufen hinauf, landeten im kleinen Hof. Drei schwarze Rosse schnaubten an der Scheune, fieberten und ließen die Erde unter sich in Fontänen bersten. Margarita sprang als Erste auf, dann Assassillo, als Letzter der Meister.
»Lassen Sie mich noch Abschied nehmen!«
Der Meister rief es dem vorausreitenden Assassillo zu. Sie flogen über den Boulevard. Unten lauter Menschenfigürchen rennen auseinander, nur fort vom Sturm. Und da endlich die ersten Tropfen. Sie aber flogen über dem Rauch, dem einzigen, was vom Grebajedow geblieben war, da im Regenschleier das Gebäude der Klinik Professor Strawinskys, der Fluss, und am anderen Ufer das Wäldchen, bestens bekannt. Sie landeten unweit auf der Wiese.
»Ich werde hier warten!«
Asaselo schrie herüber, die Arme als Schild vor die Brust gelegt, mal von Blitzen erleuchtet, mal von Grau verhängt.
»Machen Sie es kurz!«
Der Meister schob mit einer gewohnten Bewegung das Balkongitter beiseite und betrat das Zimmer Nummer 117. Margarita folgte ihm. Nun waren sie bei unserem Ivan Bestomny, unsichtbar und unbemerkt, während es draußen stürmte und stöhnte. Der Meister blieb vor dem Bett stehen. Ivan lag regungslos. Genau wie damals, da er zum ersten Mal das tobende Gewitter beobachtete, hier im Haus seiner Erholung. Als er die finstere Silhouette, die über dem Balkon bei ihm eingedrungen war, näher betrachtete, setzte er sich und streckte die Arme aus.
»Ach, Sie sind es. Na, endlich, Herr Nachbar.«
»Ja, hier bin ich. Aber kein Nachbar mehr. Ich komme, um Lebwohl zu sagen.«
»Ich wusste es. Hab's schon vermutet. Und? Haben Sie ihn getroffen?«
»Ja. Und jetzt komme ich, um Ihnen Lebewohl zu sagen. Dem einzigen Menschen, mit dem ich in den letzten Wochen reden konnte.«
Ivans Gesicht hellte sich auf.
»Das ist gut. Und ich werde mein Wort halten, keine Gedichte mehr. Ich brüte gerade über etwas ganz anderem.«
Er lächelte und schaute mit irren Augen irgendwo hin, am Meister vorbei.
»Das ist gut. Dann schreiben Sie eine Fortsetzung. Über ihn.«
Ivans Pupillen leuchteten.
»Und Sie, Sie selbst?«
»Nein, ich schreibe nichts mehr über ihn. Ich werde etwas anderes tun.«
Das Sturmgeheul zerschnitt ein ferner Pfiff.
»Haben Sie gehört? Man ruft nach mir. Es wird Zeit.«
»Halt! Noch ein Wort. Haben Sie sie gefunden? Ist sie treu geblieben?«
»Da ist sie«, antwortete der Meister mit einem Wink in Richtung Wand. Vor dem weißen Hintergrund stach die dunkle Margarita hervor und näherte sich dem Bett.
»Da siehst du mal, wie sich alles fügt. Nur bei mir nicht.«
»Natürlich auch bei Ihnen. Jetzt küsse ich Sie zum Abschied auf die Stirn. Schon hat sich auch bei Ihnen alles gefügt. Genau wie es sein soll.«
»Leb wohl, Lehrling.«
Der Meister sprach kaum hörbar und begann sich in Luft aufzulösen.
»Leb wohl.«
Er verschwand, mit ihm verschwand Margarita. Und das Balkongitter schnappte zu.
Praskovja Fjodorovna! Praskovja Fjodorovna!
Dort, hinter der Tür, eilige Schritte, gedämpfte Stimmen.
Was ist? Was ist denn? Der Sturm. Macht Ihnen der Sturm zu schaffen? Ich hole den Doktor.
Nein, kein Doktor, Praskovja Fjodorovna. Sagen Sie mir nur hier nebenan auf 118. Was ist da passiert?
Auf 118? Gar nichts ist da passiert.
Tja, das klang leider wenig überzeugend.
Ach, kommen Sie, Praskovja Fjodorovna. Sagen Sie es. Sagen Sie mir die Wahrheit. Ich spüre es doch durch die Wand hier.
Also, Ihr Nachbar auf 118 ist eben verstorben.
Doch unser Ivan blieb auf dem Teppich. Er hob nur bedeutsam den Zeigefinger.
Ich hab's gewusst. Und ich bin sicher, in der Stadt ist eben noch jemand verstorben. Ich weiß sogar wer. Es ist eine Frau.
Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. 11. Teil. Erzähler Michael Rotschopf, Meister Karl Markowitsch, Margarita Valerie Ceplanova, Portier Felix von Manteuffel, Karowjew Wolfram Berger, Ivan Ausländer Milan Peschel, Pavel Josifowitsch, Hans Kremer. Begemot, Gottfried Breitfuß. Archibald Archibaldowitsch, Götz Schulte. Petrakova, Nathalie Selig. Ermittler, Dietmar Bär. Kandalupski, Hendrik Ernst. Woland, Thomas Thieme. Azazello, Werner Wölbern. Levi Matthäus, Stefan Wilkening. Praskovja Fjodorowna, Christiane Rosbach. Sowie Margit Bendokat, Caroline Ebner, Samuel Finzi, Steffen Scheumann, Jeanette Spassowa und Stefan Zinner. Komposition Klaus Bulert. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
Lust auf mehr Hörspiel?
Man warne ihn davor, ungehorsam zu sein.
Weitere Hörspielklassiker finden Sie in unserem Hörspielpool.
Von dieser Freundschaft wusste ich gar nichts, sagte der Direktor.
Welches Spiel treibe ich?
Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.